Mob. Interview mit Black and Bad.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Ihr habt es im Intro schon gehört, es ist mal wieder ein Interview und der Mensch, der die Ansage gemacht hat, den hatte ich vor noch gar nicht so langer Zeit erst vorm Mikrofon. Am anderen Ende dieser Leitung sitzt für euch Michael Vetter. Hallo Michael.
Hey Markus, hallo Leute.
Ja, lange nicht gehört. Ist schon gar nicht so lange her.
Oh je. Also, ich bin Spezialist für Zeitgefühl. Wenn du mir sagen würdest, das war vor 2 Wochen, würde ich sagen, ja, okay, passt. Wenn es vielleicht aber vor 6 Wochen war, würde ich auch sagen, ja, passt.
Irgendwo die Mitte stimmt, glaube ich, so. Der Rahmen ist in Ordnung.
Ja, ich kann mich aber an unser Gespräch erinnern. Zumindest.
Das ist schon mal sehr gut. Bisschen lustig, da haben wir ja über Pahelion oder Pahelion, da wart ihr euch ja auch nicht so hundertprozentig einig drüber, wie man es ausspricht, gesprochen und über ein Album, das in weiter Zukunft erscheint. Und heute sprechen wir am Vorabend des offiziellen Releases über das dritte Album deiner, ja, kann man Stammband sagen oder hast du noch mehr Standbeine, also am Start?
Nein, tatsächlich, ist Black and Damned meine einzige Band gewesen, mit Absicht. Ich hatte das früher auch schon mit 2, 3 Bands am Start und so, aber das ist einfach, wenn man was richtig machen will, richtig, richtig, dann ist es einfach nicht möglich, mehrere Sachen gleichzeitig laufen zu lassen. Ja. Und wer das Interview mit Pahelion gehört hat, der weiß ja, warum es Pahelion gibt und dass ich mich deswegen wieder auf das Glatteis gewagt habe, eine zweite Band am Start zu haben. Aber da ich mir da die Arbeit ja mit der Tanja teile, ist es nicht ganz so, ja, so schlimm, dass ich 2 Bands bewältigen muss.
Das klingt schon mal sehr gut.
Ja.
Lass uns mal ganz vorne anfangen. Black and Damned gibt es noch gar nicht so lange und ich habe das immer so verstanden, dass du die Band gemeinsam mit eurem Sänger ins Leben gerufen hast, weil Corona war und man ja nichts zu tun hatte. Stimmt das erstmal so? Weil ich kann mir eine Sache dabei nicht erklären. Corona, so richtig die Hochphase, war ab März 2020 und euer Debüt ist im Januar 2021 erschienen. Also man hebt ja nicht mal eben in ein paar Monaten sowas aus der Taufe, oder?
Doch.
Und weil so viel Zeit war, oder?
Ne, pass auf, es ist relativ, ich könnte die Geschichte sehr lang erzählen, aber ich mache es eher knackig. Weil, du hast ja gesagt, du hast nur eine Stunde Zeit für mich. Es war Ende März und es war absehbar, dass wir alle in so einen Lockdown geschickt werden. Und ich wusste, dass mein Arbeitgeber sofort einer der Ersten sein wird, der da mitmacht. Ja, also ich wusste schon Mitte März, okay, wenn das alles so eintritt, bin ich zu Hause. Und so ist es dann auch eingetreten. Also Ende März hat mich dann mein Arbeitgeber in Lockdown geschickt. Und zwar für, wenn mich nicht alles irrt, 6 Wochen. Also wir wussten schon, dass wir 6 Wochen mindestens zu Hause bleiben werden. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe zu Hause ein Tonstudio und meine Gitarren. Und habe ich gedacht, ja, pass auf, bevor ich jetzt hier Däumchen drehe, fange ich an, einen Song zu schreiben. Also es ging erstmal um einen Song. Da habe ich dann Schlagzeug und Gitarre aufgenommen und habe den dann auf Facebook online gestellt. Ich habe da eine Seite gemacht, die hieß Metal Against Boredom, also gegen Langeweile Metal machen. Und habe dieses Lied hochgeladen und habe alle Musiker da draußen im Social Media Netz aufgefordert, sich den Song runterzuladen und etwas drauf zu singen oder eine Solo-Gitarre drauf zu spielen, weil die habe ich weggelassen. So dass halt, und einen Bass habe ich auch weggelassen, also dass sich einfach Musiker, die auch zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, sich da ein bisschen austoben können. Und meine Idee war eigentlich, dass ich vielleicht alle paar Tage dann so einen Song hochlade, wo dann die Leute sich dran austoben können. So ist das Ganze grundsätzlich entstanden. Und dann haben sich da auch einige, auch namhafte Musiker gemeldet und gesagt, ja, finden die Idee geil, da wollen sie auch was machen. Da habe ich gesagt, ja, macht. Und dann laden wir das alles hoch, das Ergebnis, also auch wieder in Social Media. Und dann hat sich ein Tag später, das war tatsächlich der 1. April, also nicht April, April, sondern es war wirklich der 1. April, hat sich dann der Bobbis bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich habe da was fertig gemacht auf deinen Song. Und ich, wie, ein Tag später? Und ja, ich saß ja auch daheim rum und ich dachte, wow, wie kann man so schnell eine Idee haben auf einen Song? Und dann hat er mir das geschickt, ich habe mir das angehört und es war ein komplett fertig getexteter und eingesungener Song mit Chören. Also es waren schon mehrstimmige Chöre auf dem Song drauf. Und das war die Geburt von Black and Damned, weil das war die erste Nummer, die Bobbis und ich praktisch zusammen geschrieben haben. Und diese Nummer hat es auch auf die CD geschafft. Das ist Salvation. Also das ist unser allererster Song. Und der ist praktisch eigentlich geboren durch dieses Metal Against Boredom. Und dann haben sich 2, 3 Tage lang ein paar verschiedene Leute gemeldet, die mir bruchstückhaft irgendwelche Sachen geschickt haben. Ja, und 2 Tage später hat mich aber der Bobbis angeschrieben, hat gesagt, du Micha, wann kommt der nächste Song? Ja, okay, pass auf, dann mache ich halt einfach nochmal einen. Ja, und dann habe ich mich hingesessen und habe nochmal einen zweiten Song geschrieben. Hab den dann aber nur an Bobbis geschickt, also ich habe den nicht mehr hochgeladen auf Facebook. Und der Bobbis hat mir exakt am nächsten Tag wieder den fertigen Song geschickt. Und dann haben wir halt telefoniert. Bobbis und ich kennen uns aus so einem Proberaumhaus, also wo so ein Haus, wo, glaube ich, 20, 30 Bands drin geprobt haben. Und da hatte er mit seiner Band und ich mit meiner früheren Band Proberaum Tür an Tür. Und wir kannten uns halt so vom Sehen her und da haben wir gedacht, okay, pass auf, jetzt telefonieren wir mal. Und haben wir festgestellt, irgendwie flutscht es bei uns mit dem Songwriting. Und haben dann uns eine Challenge gesetzt und haben gesagt, pass auf, eine CD hat so zwischen 10 und 12 Songs. Lass uns 12 Songs in den nächsten 14 Tagen schreiben. Also wir haben uns wirklich eine Challenge gesetzt, weil das ja so schnell ging, die 2 Songs. Wir versuchen 12 Songs in 14 Tagen zu schreiben. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe mich morgens hingesetzt und habe einen Song komponiert, habe ein Demo aufgenommen, habe es abends zum Bobbis geschickt. Und der hat am nächsten Tag darauf was gesungen, während ich wieder den nächsten Song geschrieben habe. Ja, und nach 14 Tagen hatten wir 12 Songs beisammen. So ist es entstanden. Und dann haben wir gemerkt, du brauchst gar nicht so viel fragen, du merkst schon, gell? Bin wie so ein aufgezogenes Duracell-Männchen. Und dann hatten wir nach 14 Tagen die 12 Songs fertig und haben gemerkt, Mensch, die klingen aber echt okay. Was machen wir denn jetzt da damit? Und da war uns klar, wir sind alle beide schon sehr lange im Business. Uns war klar, wir müssen da eine CD draus machen oder das wenigstens anständig aufnehmen, ja, also nicht hier so Demo-Geschichten. Und dann haben wir den Axel Winkler, der also ihr auch der Schlagzeuger wurde, dann von Black and Damned gefragt, ob er Schlagzeug aufnehmen könnte, weil wir wussten, dass er zu Hause ein Studio hat mit seinem Schlagzeug. Also der konnte während der Corona-Phase auch aufnehmen. Und der hat zugesagt, der hat dann die 12 Songs eingetrommelt. Und der Mackenrott, für Keyboard von Masterplan, ist auch ein entfernter Bekannter von uns. Da wussten wir ja auch, Profimusiker, der sitzt auch zu Hause rum, haben den gefragt, ob er denn ein paar Keyboards auf die CD machen könnte. Hat er auch zugesagt. Und so haben wir dann ja, etwa 4 oder 5 Wochen später ein komplett fertig aufgenommenes Produkt gehabt und haben das angehört und festgestellt, okay, das ist echt geil. Das müssen wir jetzt auch mixen, Master machen lassen, also professionell, nicht selber. Und dann sind wir zum Achim Köhler gegangen. Auch der saß zu Hause und haben gefragt, ob er das mischen würde. Und dann hat er gesagt, ja klar, gib her. Ja, und dann hatten wir 2 Wochen später eine fertige CD, ohne dass es eine Band gab und ein Label.
Okay.
Und ja, dann hatte Bobbis mich gefragt, was machen wir jetzt damit? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir natürlich ein Label suchen. Ne? Und da ich ein Mann der Tat bin und tatsächlich ja ein paar Leute kenne, habe ich dann den Lia angeschrieben von Mystic Prophecy und habe gesagt, du Lia, ich habe da eine CD aufgenommen, die letzten paar Wochen. Hast du eine Idee, wie wir das anbieten könnten? Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, schick mir das mal, ich höre es mir mal an. Dann habe ich ihm die MP3s geschickt und die CD geht um die 65 Minuten. Und 70 Minuten später hat mich der Lia angerufen, also der hat die CD angehört, hat mich direkt angerufen und hat gesagt, okay, pass auf, ich kann dir direkt einen Deal anbieten. Ich habe schon während dem Anhören den Aki von Rock of Angel Records angeschrieben und habe gesagt, ich habe da was. Und der hat dann parallel angehört und wir hatten 3 Stunden später den Plattenvertrag.
Sehr,
Oh.
sehr schöne Geschichte.
Ja, also praktisch innerhalb von, ja, ich sage ja, mein Zeitgefühl, innerhalb von 2 Monaten hatten wir von nichts auf fertige CD und Plattenvertrag in der Tasche. Und dann hat der Aki von Rock of Angel Records gesagt, auf so ein Zwei-Mann-Projekt hätte er aber keinen Bock. Das würde sich nicht richtig gut vermarkten lassen, ob wir das denn nicht auch dann irgendwann mal live auf die Bühne bringen wollen würden. Weil dann bräuchte nur eine Band. Und er würde das gern als Band verkaufen. Und da haben wir telefoniert, der Bobbis und ich, haben gesagt, okay, pass auf, dann suchen wir uns Leute, Menschen, die wir kennen, also Freunde, und fragen, ob die da mitmachen wollen. Und so entstand dann praktisch die Besetzung und der Bandname Black and Damned. Und ja, und damit ging es dann los. Schon mit der Planung, wann die CD veröffentlicht werden sollte. Wir hätten sogar vielleicht noch früher veröffentlicht, aber von Rock of Angel Records kam die Hoffnung, dass man vielleicht ab Januar wieder Shows spielen dürfte, um die CD dann natürlich auch präsentieren zu können. Aber wie wir ja alle wissen, ist es ja dann nicht passiert. Also wir haben die CD im Januar dann veröffentlicht und konnten halt leider die CD nicht mit Live-Shows promoten. Ja, und dann war die CD da und dann gab es die Band. So, das ist die Kurzfassung.
Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und du hast gesagt, damit war der Bandname da, aber wo kam er denn her? Weil auf dem Debütalbum gibt es ja keinen Song, der Black and Damned heißt. Das kommt ja erst auf eurem zweiten Album. Und auch
Ja.
ansonsten, ich meine auch nicht, dass es eine Textzeile auf dem Album irgendwo gab, oder? Also wo kommt das denn
Nein.
her und was bedeutet es für euch?
Ja, genau. Also in den Texten konnte Black and Damned nicht vorkommen, weil es den Bandnamen ja noch nicht also während des Songwritings noch nicht gab. Den Bandnamen haben wir uns erst überlegt, als die Songs fertig waren. Folgedessen konnte es keinen Song geben, der so heißt. Nee, oder andersrum. Eigentlich, also hätte der Bobbes vielleicht einen Songtext geschrieben, wo Black and Damned drin vorgekommen wäre, wäre das vielleicht der Bandname geworden. Aber wir sind dann da gesessen, haben überlegt, okay, wie nennen wir jetzt dieses Ding? Und haben ein bisschen gebrainstormt und mir war klar, als alter Hase im Business, es gibt ein paar Buchstaben, die im Alphabet gut laufen im CD-Regal, Mediamarkt oder so. Ja, das ist A bis D. Weil die Leute fangen vorne an zu gucken, was gibt es denn Neues? Und dann gibt es noch die Buchstaben R, S und T, wo die Leute dann auch nochmal zugreifen. Und alles zwischendrin ist eher ungeschickt. Also war mir klar, ich brauche einen Bandname mit A oder B oder C, der so anfängt. Und was immer geht, ist natürlich im Metal Black. Okay. Und dann bin ich da gesessen und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte und habe gedacht, Black. Oh, verdammt. Mir fällt nichts ein. Verdammt. Verdammt? Damned? Black and damned. Schwarz und verdammt. So ist der Bandname entstanden.
Auch cool, sehr schöne Geschichte. Kann man sich nicht ausdenken,
Ja.
sowas.
Tatsächlich glaube ich nicht, ja.
Aber dann ist es ja relativ flott weitergegangen, weil jetzt gerade, also heute ist der 13.3., wenn wir aufnehmen, das heißt morgen am 14.3. erscheint euer drittes Werk und das hört auf den Titel Resurrection, also
Yes.
Auferstehung. Hat das
Ja.
irgendeinen tieferen Sinn, weil wenn ein Album Resurrection heißt, würde ich
Ja.
immer erwarten, das weiß ich nicht, irgendeine Band war jetzt längere Zeit weg von der Bildfläche und kommt jetzt zurück, aber ihr wart ja nicht weg, also ihr wart ja unglaublich produktiv in den letzten Jahren. Also warum
Ja.
steht auf der neuen Platte Resurrection drauf?
Damit Journalisten wie du solche Fragen stellen können.
Ah, clever.
Nein, Spaß, Spaß beiseite. Also, wir hatten wirklich einen unfassbar guten Start mit dem ersten Album, ja. Wir haben tolle Kritiken gekriegt, wir haben echt viele CDs verkauft und das, obwohl wir nicht live spielen konnten, ja. Also, die Aufmerksamkeit für die Band war sehr hoch. Und das hat uns natürlich beflügelt und haben auch dementsprechend Vollgas gegeben für das zweite Album, Servants of the Devil. Und dann haben wir das auch abgegeben und dann wurden wir etwas ausgebremst durch die, ja, wie soll ich sagen, also die, ich kann es nicht umschreiben, ich muss es so erklären. Wir haben, glaube ich, 7 Monate auf die Pressung der Vinyl warten müssen. Also das zweite Album hätte viel früher kommen können, aber irgendwie waren die Vinylpresswerke ausgelastet und auch das Material war nicht ranzubekommen. Und da haben wir auf einer Warteliste bald 7 Monate gewartet und deswegen kam die Vinyl, wie soll ich sagen, also nee, die ganze CD-Veröffentlichung war dadurch schon mal gebremst. Verstehst du? Also wir haben uns so ein bisschen ausgebremst gefühlt, ne? Und dann kam aber dann die zweite CD endlich auf den Markt. Und dann ist leider was passiert, ja, wo keiner damit gerechnet hat. Ich möchte es auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber bei unserem Label, unserem damaligen Label, ging was schief. Und die CD, die zweite CD, wurde leider sehr, sehr schlecht promotet. Die Fans haben mehr oder weniger außer durch uns es nicht mitbekommen, dass die CD auf den Markt kam und dementsprechend schlecht liefen auch die Vorverkäufe und die Verkäufe danach. Und wir haben auch dann lange Gespräche mit dem Label gehabt und haben gemerkt, das kriegt man nicht mehr hin. Wir haben uns irgendwie in verschiedene Wege verteilt und haben als Band den CD-Vertrag aufgelöst, was man heutzutage als Band ja eigentlich nicht machen dürfte. Aber wir haben einfach gemerkt, das wird nicht mehr und wir haben lieber uns dafür entschieden, die Band auf Eis zu legen oder sie selber auszubremsen, als dass wir diese Frustration, die wir bei der zweiten CD hatten, nochmal mitzumachen bei einer eventuell dritten CD. Und somit standen wir dann im Sommer schon ohne Label da. Wir haben das aber nicht publiziert. Wir haben auch viele Shows gespielt und haben aber währenddessen Gespräche aufgenommen mit dem Markus Voskien. Damals war der Atomic Fire Label Vorsitzender, keine Ahnung, wie man das nennt, also Geschäftsführer von Atomic Fire. Und ich habe mich mit ihm getroffen und hab ihm die Sache erklärt und er hat gesagt, klar, nehme ich euch, habe ich Bock drauf. Und dann gab es da aber in diesem Business so ein bisschen Veränderungen. Also Atomic Fire wurde aufgekauft, wurde dann zu Raining Phoenix Music. Dann wurde mit dem neuen Chef besprochen, ob wir dort einen Labelvertrag kriegen. Dann kam die Aussage, ja, bekommen wir. Und dann gab es aber plötzlich nochmal Veränderungen innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und wir haben erfahren, dass Raving Phoenix Music, jetzt lach nicht, aber es ist so, Rock of Angel Records aufkaufen. Also unser altes Label wurde aufgekauft. Und dann hat man uns natürlich vorgeschlagen, weil wir ja noch in diesem Roster von Rock of Angel Records drin sind mit zwei CDs, dass wir praktisch unseren Vertrag bei Raining, also RPM Raw nennt sich das, unterschreiben. Dann haben wir den Vertrag unterschrieben und der Bobbes und ich sind dann raus aus der Firma und sind essen gegangen und haben uns unterhalten über die ganze Sache und haben irgendwie festgestellt, das ist jetzt wie eine Auferstehung.
Ah, okay.
So fühlt sich das jetzt, ja. Und dann haben wir gewusst, okay, alles klar. Wir hatten schon viele Songs fertig. Da gab es kein, es gibt ja kein Muss, dass eine CD heißt wie ein Songtitel. Und dann haben wir uns entschieden, ursprünglich, dass wir das Reborn in Black nennen werden, das Album. Und also als Wortspiel mit Black und Black and Damned. Und haben dann auch ein CD-Cover gemacht. Aber das war dann irgendwie, je länger wir es angeguckt haben, das war zu gothic. Das war so, ja, das entsprach irgendwie nicht dem musikalischen Stil von Black and Damned. Und dann haben wir uns entschieden, das Cover zu überarbeiten, beziehungsweise ganz neues Cover zu machen, das einfach dem Genre entspricht und haben dann dieses Reborn in Black auch praktisch umbetitelt in Resurrection. Das dann einfach ein bisschen griffiger, vielleicht auch ein bisschen moderner klingt. Ja, vielleicht in der Richtung. Deswegen heißt dieses Album Resurrection. Also es ist aber nicht so dramatisch, wie sich das jetzt vielleicht anhört, ja. Aber es hat sich eben für uns so ein bisschen angefühlt, ne?
Ja, ich kann das schon durchaus nachempfinden. Es entbehrt ja auch nicht einer gewissen Ironie, ne, wenn man am Ende wieder genau da landet, wo man vorher war. Also
Mehr oder weniger.
ja.
Weil es ist natürlich nur der Name. Und der Rooster, ne, also letztendlich hat ja Raining Phoenix Music praktisch die Bands aufgekauft. Die Geschäftsführung, das ist ja alles Raining Phoenix Music, ne? Also von der ganzen Firma Rock of Angel Records ist praktisch nur ein einziger Mann hängen geblieben, der praktisch bei Raining Phoenix dann einen Vertrag gekriegt hat. Aber ansonsten hat das Label eigentlich nur den Namen sozusagen. Ne? Also wir wussten, dass wir ja mit anderen Menschen arbeiten. Von daher war das für uns natürlich passend.
Jetzt habe ich eine etwas seltsame Frage. Ist es Zufall, dass eure Alben immer einen Track weniger als der Vorgänger enthalten? Von 12 auf 10 und hat das nächste Album dann 9 oder ist das einfach nur lustiger Zufall?
Also Zufall ist es jetzt nicht, aber nicht so, wie du das jetzt vielleicht interpretierst, dass wir jedes Mal einen Song weniger machen. Wir hatten tatsächlich bei der ersten CD ja 12 Nummern drauf und ich habe vorher schon gesagt, die Scheibe ging ja weit über 60 Minuten und wir hatten dann damals das Problem, weil wir auch die erste Scheibe kam schon auf Vinyl raus, dass das nicht auf eine Vinyl drauf passt. Eine Vinyl hat eine klar vorgegebene und vorgegebenes Limit, was da an Minuten drauf passt, also nicht Stückzahl, sondern Minuten. Und dann mussten wir einen ganz, ganz merkwürdigen Turn machen. Und zwar haben wir die CD mit allen 12 Songs rausgebracht und die Vinyl dann mit 2 Songs weniger, weil es einfach nicht ging. Und auf der Servants of the Devil haben wir dann die Vinyl als Doppelvinyl veröffentlicht, weil wir auch da relativ viel Minuten Spielzeit hatten und durch den Bonus mit dem Doppelvinyl wir die Option hatten, die 2 Lost Tracks von der ersten Scheibe da auf dieses Vinyl draufpressen zu lassen. Deswegen ist auf der Vinyl von Servants of the Devil nicht nur Servants of the Devil, sondern noch zwei Songs von The Heavenly Creatures. Und wir wollten einfach jetzt bei der dritten CD nicht nochmal das gleiche Problem haben und haben uns einfach diesmal vorgenommen, dass wir deutlich unter diesen fünf oder knapp unter diesen 50 Minuten bleiben möchten, damit es diese Schwierigkeit nicht nochmal gibt. Und dann waren wir soweit mit dem Songwriting durch. Es gab ja deutlich mehr als 10 Songs im Demo-Bereich, aber dann haben wir angefangen, Songs auszusuchen. Und dann haben wir mehr oder weniger gleich festgestellt, hey, wenn wir die 10 Songs nehmen, die auf die CD kommen, dann schaffen wir 5 und 5 Songs auf jede Seite zu pressen, die nahezu gleich lang sind. Also deswegen haben wir uns entschieden, keinen 11. Song auf die CD zu machen, weil wir sonst wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen, ja. Und wir wären mit einem 11. Song wieder so knapp an die 50 Minuten rangeschossen, dass wir vielleicht wieder Schwierigkeiten gekriegt hätten. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, 10 Songs auf die CD zu nehmen.
Ja, ist doch auch spannende Geschichte. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass ich finde, dass Resurrection einen sehr düsteren Grundton hat? Also nicht, dass ihr ansonsten Happy Metal machen würdet, aber mir kam Resurrection zumindest düsterer als euer Debüt vor, von der Grundstimmung.
Jetzt bin ich tatsächlich froh, dass du das sagst.
Weil.
Weil du dann genau meine Meinung ja äußerst. Weil ich habe tatsächlich Interviews gehabt, wo mich die Interviewer gefragt haben oder gesagt haben, also pass auf, die krasseste Aussage war, da hat mich einer angerufen, also es war ein Phoner-Interview und sagte, ja, also ich finde, die CD ist jetzt viel fröhlicher ausgefallen, die ist nahezu tanzbar.
Oh,
Und ich
okay.
habe gedacht, ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Tanzbar, fröhlich, weil unsere Intention beim Songschreiben war diesmal tatsächlich, dass wir wie soll ich sagen, die Aggressivität und diese Darkness, die manche unserer Songs haben, etwas forcieren wollten. Ja? Also deswegen empfinde ich persönlich, bis auf wenige Nummern, dass die CD düsterer und härter klingt als die zwei Vorgänger.
Also das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Ich hatte bei dem Debütalbum, würde ich sagen, das kann man so als klassischen Metal wirklich klassifizieren. Also irgendwie Priest oder Maiden sind ja immer die Sachen, die einem schnell bei sowas einfallen. Aber ich finde, Resurrection hat mehr stellenweise Black Sabbath-artige Vibe. So, mich hat stellenweise an, kennst du den Song After All aus der Dio-Ära? Also daran hat mich das irgendwie von diesem Grundgefühl erinnert. Also das ist eine sehr eher doomige Grundstimmung verbreitet. Nicht unbedingt traditionell klassischer Heavy Metal. Obwohl bei Black Sabbath könnte man ja auch drüber streiten, ist das Heavy Metal oder Doom. Aber kannst du damit leben oder denkst du, Gott, redet der Quatsch?
100% Volltreffer, würde ich sogar sagen. Tatsächlich, also das After All, das ist von der Dehumanizer-CD.
Genau.
Das ist tatsächlich eine CD von Black Sabbath, die mich als Teenager oder junger Erwachsener war ich da, naja, sehr geprägt hat. Also da diese Scheibe, die höre ich mir heute auch echt unfassbar oft noch an, weil ich finde, das ist die genialste Musik, die Black Sabbath je gemacht hat. Genau aus diesem, für mich, diesem Grund oder dieser Mischung von eigentlich ist das alles Metal und trotzdem ist da unfassbar viel Doom drin. Ja, also so eine theatralische Stimmung, so ein, ja, das geht halt unter die Haut. Und das ist was ich schon immer machen wollte. Also Musik, die ein bisschen mehr nicht nur geradeaus geht, sondern auch ein bisschen zum Nachdenken inspiriert oder zum Zuhören. Ja, also ich glaube, in unseren Songs passiert auch ganz viel so Kleinigkeiten im Hintergrund, dass man immer wieder beim zweiten, dritten, vierten Durchlauf immer noch ein paar Sachen entdecken kann, die da drin passieren. Und auf sowas stehe ich total. Ja, und diese dunkle, düstere Stimmung, die ist wirklich Absicht.
Das, da gehe ich voll aus. Denn die zieht
Ja.
sich nach meinem Ermessen durch fast alle Songs. Ausnahme, hätte ich gesagt, ist der Opener, Silence Breaker. Der klingt relativ gefällig, also in Relation zum restlichen Material. Das ist jetzt trotzdem kein Happy Hippo Metal, ne, wo man irgendwie tanzende Nilpferde sieht. Und ich hätte gesagt, zum Abschluss mit Navigate Me to the Sun habt ihr noch mal so ein bisschen Pop-Appeal ausgepackt. Also gerade die Eröffnungssequenz des Songs atmet so ein bisschen Pop, hat aber auch einen ultra geilen Bass-Sound, wie ich finde, für den Strophenpart. Also
Ja.
das hat mich so richtig erwischt, kann ich nur sagen.
Ja, also zum ersten Song, also Silence Breaker, da kommt nicht so viel Darkness rüber, weil das ist einer von drei Songs, die mein anderer Gitarrist, der Aki, geschrieben hat. Und Aki ist, der kommt eigentlich, wie soll ich sagen, vom Herzen kommt er eigentlich mehr aus dem, ja, Glamrock stimmt nicht, aber er ist Fan von Skid Row und Dokken und solchen Sachen und hat auch früher so Musik gemacht. Der war ja Lead oder lange Hauptgitarrist von Pump und da hat er so Musik gemacht, also eher so melodischere Musik. Er hat sich natürlich adaptiert und hat schon versucht, auch Power Metal Songs zu schreiben für Black and Damned. Aber natürlich hört man bei Silence Breaker so ein bisschen seine melodische Ader raus oder sein mehr so seinen positiven Grundvibe. Ja, also so diese Darkness, die hat er nicht in sich drin. Und deswegen klingt seine Songs dann halt doch etwas, ja, fröhlicher. Das ist jetzt vielleicht nicht so das richtige Wort, aber beschwingt.
Nee, fröhlich ist wirklich nicht das richtige Wort, aber du weißt, was ich meine, ne? Es versprüht
Ja,
auf jeden
aber
Fall einen anderen Vibe, aber gerade für die Eröffnung des Albums fand ich das sogar
ja.
recht angenehm, weil es ist noch so ein bisschen so, oh, fürs
Ja.
Herz wäre jetzt übertrieben und danach knallt man einem mit Ruthless Russ ja wohl die härteste Nummer, glaube ich, um die Ecke, oder?
Ja, genau, da haben wir natürlich schon auch drüber nachgedacht, wie gestalten wir die CD vom Aufbau. Und theoretisch wäre Ruthless Wrath die typische Opener-Nummer gewesen. Aber wir haben natürlich schon ein bisschen kalkuliert, die Menschen, die wirklich noch CDs im Plattenladen anhören oder auf Spotify, also von vorne klicken, also praktisch mit dem ersten Song beginnen, denen ballert man gleich dieses sehr harte Ruthless Wrath um die Ohren. Das hätte dazu führen können, dass die Leute, die nicht so auf so sehr Heavy Metal stehen, also auf den Härtegrad, dass die dann vielleicht nicht mehr weiterhören. Weil Ruthless Wrath ist eine absolute Ausnahme, würde ich sagen, auf der CD vom Härtegrad her. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch mit einer schnellen Nummer natürlich anzufangen, damit es halt gleich losgeht. Und da gab es dann so ein bisschen die Diskussion, nehmen wir Reborn Solitude, also die vorletzte Nummer, oder nehmen wir Silence Breaker. Und war aber uns dann doch irgendwie klar, dass Silence Breaker ein bisschen mehr kommerziell ist und vielleicht dadurch die clevere Wahl wäre. Ne? Ja, und Navigate to the Sun, der ist tatsächlich in ganz vielen Reviews, wird der auch herausgehoben, weil er halt ein bisschen raussticht und auch einfach ja, wie du sagst, diesen geilen, treibenden Bass-Sound hat und halt diesen Refrain, der so riesig aufmacht, ne, von seiner Melodie. Und deswegen war für uns klar, als letzter Song kommt jetzt nicht irgendwie so eine, oder wir dürfen jetzt nicht die CD, na, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, mit so einer normalen Nummer aufhören, sondern da muss diese spezielle Nummer dran, als letzter Song. Ne? Sozusagen als Bonus für die, die sich die CD wirklich bis zum Schluss anhören.
Also ich habe es gemacht.
Danke dir.
Ich habe sie auch käuflich erworben, ist ja für mich Ehrensache. Ich bin ja Jäger und Sammler und von daher finde ich es auch immer schön, wenn es noch CDs gibt und man auch wirklich dann ja, noch Texte abdruckt und auch wirklich was fürs Auge letzten Endes bietet. Und das ist bei euren Alben ja immer der Fall gewesen. Also da steckt ja auch irgendwie dann optisch hinterher ein Konzept hinter. Wenn ich mich nicht völlig
Ja.
irre, hast du das ja auch verbrochen, so mehr oder weniger.
Ja, schuldig, ja.
Und ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn man so CDs in der Hand hält? Also ich bin jetzt kein Grafikdesigner oder so und kann sowas bestimmt auch nicht gut, aber wenn du so CDs in die Hand nimmst und dir ein Booklet anguckst und denkst, ach du Heiliger, hat der Praktikant da wieder rumgeferkelt oder so, kennst du das?
Ja, genau. Genau deswegen sind unsere Booklets anders. Sorry, ich habe irgendwie ein Fröschchen im Hals.
Oh, macht nichts.
Ich bin ja Fotograf und Videograf und mache schon lange, lange mache ich auch für andere Bands CD-Cover und Booklets und also habe viel mit Grafiken zu tun. Und genau das, was du beschreibst, ist was mir unfassbar auf den Sack geht, wenn ich eine CD kaufe. Grundsätzlich, wenn ich eine CD kaufe, möchte ich, dass im Booklet Texte drin sind. Ich krieg echt die Krise, wenn ich ein Booklet aufmache und das sind nur, also ein Blatt, 4 Seiten und da stehen keine Texte drin, weil ich möchte die Texte mitlesen, wenn ich eine CD das erste Mal anhöre, weil ich verstehen möchte, was da vor sich geht. Und das Zweite, wo ich wirklich dann zur Sau raus kann, so wie du beschreibst, wenn dann die Texte nicht gut leserlich sind, entweder so klein geschrieben sind, dass man es nicht lesen kann, oder mit einer Schriftart, dass man es nicht lesen kann, oder rote Schrift auf schwarzem Hintergrund, oder da gehe ich, da flippe ich aus, ja. Und die Sache ist so, das ist kein Geheimnis, das darf man verraten, ein Booklet drucken ist einer der geringsten Kostenfaktoren von einer CD. Ob jetzt so ein Booklet 8 Seiten, 12, 16 oder 20 Seiten hat, macht nur ein paar Cent im fertigen Produkt aus. Deswegen kann ich das persönlich immer nicht verstehen, wenn da gespart wird. Ja, also mach doch für jede Seite, so wie wir das machen, für jeden Song eine Seite. Dann ist der Text schön lesbar, man hat was zu gucken, man kann ein paar Grafiken einbauen, schöne Fotos, also wenn die Band schön aussieht, kann man schöne Fotos machen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass das eine gewisse Wertigkeit hat, ne? Und die ganze Sache treiben wir natürlich auf die Spitze dann beim Vinyl, weil da geben wir uns nochmal extra Mühe, dass die Vinyl nochmal geiler aussieht als die CD.
Vinyl habe ich leider noch nicht in den Händen gehalten, aber kann ich ja fürs nächste Album dann machen, das ja wahrscheinlich in 1,5 Jahren erscheint, oder?
Naja, wie soll ich sagen? Also wir haben uns jetzt wie sagt man denn? Sag's mir schnell, helf mir mal. Also wir haben uns keine Deadline gesetzt, wann wir eine Abgabe machen für eine vierte Scheibe, weil es wird noch was zwischendrin geben. Und deswegen können wir und wollen wir uns noch nicht zu sehr zeitlich unter Druck setzen, denn es wird in den nächsten Wochen nach Veröffentlichung der CD 3 weitere Single-Veröffentlichungen geben, die dann praktisch nur über digitale Medien veröffentlicht werden, sozusagen als Bonus. Und an denen arbeiten wir gerade im Augenblick, sind schon recht weit, aber bevor das nicht abgeschlossen ist, fange ich auch nicht an mit Songwriting für die vierte CD.
War auch nicht ganz ernst gemeint.
Ich meine, du bist nicht der Erste, der mich gefragt hat. Und wann kommt die vierte CD? 2026? Ja, natürlich. 2026 würde ich sagen, sehr sicher. Ja. Aber ob das jetzt Frühjahr 26 oder Herbst 26 wird, das vermag ich im Augenblick nicht zu sagen.
Okay, dann lass uns doch mal langsam schon auf die Zielgerade für heute einbiegen. Ihr habt drei Alben am Start und ich hätte mal folgenden Plan. Ich nenne dir von jedem Album einen Song, pack den natürlich hier auch in die Podcast-Playlist, damit die Leute wissen, was sie von Black and Damned erwarten können. Und würde dich dann bitten, ein paar Worte zu diesem Song jeweils zu verlieren.
Ui.
Nur ein paar, ne? Ui.
Wenn ich mich an die Songs noch erinnern kann. Du bist ein Spaßvogel.
Gehe ich jetzt ja mal von aus.
Naja, ich weiß nicht mehr, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Und was soll ich mich an die Songs erinnern? Ja.
Wir starten also mit eurem Debütalbum. Das Album hört auf den Titel Heavenly Creatures. Und es geht um den Song mit der Nummer 4, The Wardress.
Ja, ich kann mich erinnern.
Sehr gut.
Okay, warum ausgerechnet den?
Weil das immer der erste Song ist, der mir einfällt, wenn ich an das Debütalbum denke, tatsächlich. Ich weiß, es gab vorab Singles, das müssten ja Salvation, glaube ich, gewesen sein. Also die Singles kannte ich auch vor dem Album. Aber das ist für mich der Song, der mir einfällt, wenn ich an Heavenly Creatures denke.
Ja, Wardress ist tatsächlich auch ein Song, der live sehr gut ankommt. Weil er ein gewisses Tempo hat, wo man ein bisschen wippen muss. Und ein Refrain, ich glaube, das ist eh unsere Stärke, wo man auch mitsingen kann. Also wenn man live vor der Bühne steht. Und Wardress ist tatsächlich der Song, der praktisch die Figur auf dem Vinyl oder auf dem CD-Cover beschreibt. Also das ist die Wardress. Der Kampfanzug sozusagen, wer die CD gesehen hat, da steht ein uniformierter Engel mit einer Waffe, der über die Welt richtet, weil er sagt, hey, hier in der Welt, ihr Menschen, ihr macht so viel Dummheiten, jetzt wird's Zeit, dass ich da mal ein bisschen aufräumen komme. Und darum geht's sozusagen in dem Song Wardress. Ja. Und als Gimmick hatte ich mir da damals die Sitar besorgt. Da bin ich extra, also ja, ich bin praktisch aus dem Stuttgarter Raum und bin nach Mannheim gefahren in einen Antiquitätenladen und habe mir da eine Sitar gekauft, weil ich dieses Down, 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 diese Melodie im Kopf hatte. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich zu dem Song passt, aber ich wollte diese Melodie da einfach in dem Song drin haben oder am Anfang und am Ende von dem Song. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Trademark von diesem Song. Ja? Dass es so ein bisschen ungewöhnliche Klänge auch hat.
Und die mussten echt sein. Jetzt Keyboards wären keine Option dafür gewesen.
Nein, in dem Fall nicht, nein. Die musste echt sein. Die steht auch noch bei mir im Wohnzimmer. Die gibt's noch.
Sehr gut. Kannst du dir immer für Live-Auftritte nehmen, wenn ihr den Song spielt?
Nee.
Also, zu aufwendig, oder? Wahrscheinlich für einen Song sowas mitzuschleppen.
Ja, also zum einen ist es groß und sperrig. Und ich wusste das vorher auch nicht. Eine Sitar, der Korpus wird aus einem Kürbis gemacht. Und, und sprich, da sind keine Tonabnehmer drin oder sowas. Und das dann noch mikrofonieren, um das live abzuspielen. Und dann habe ich ja die Gitarre bis zum Schluss in der Hand und dann soll ich die Sitar in die Hand nehmen und das spielen. Oh nee. Also, da gebe ich zu, die Klänge von der Sitar kommen am Schluss dann von den Backtracks. Das hätte uns live tatsächlich echt überfordert, das auch noch live umzusetzen.
Es sei euch vergeben.
Ja, dankeschön.
Kommen wir also zum zweiten Album, zu Servants of the Devil. Und ich weiß, der Song ist, wenn ich mich nicht völlig irre, nicht aus deiner Feder, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen. Es ist die vorletzte Nummer, Welcome to Madness.
Ja, kann ich auch was dazu sagen. Lustigerweise kann ich zu dem Song Folgendes erzählen. Wir haben den lange nicht im Live-Programm gespielt. Also zumindest nicht mit Bobbes, weil wir hatten kurzfristig oder eine Zeit lang einen Ersatzsänger für live engagieren müssen, der Peter Hirsch. weil der Bob ist, der war schwer krank, musste operiert werden und wir wollten die Live-Shows nicht absagen. Und der Peter hat gesagt, oh, wir müssen aber unbedingt den Welcome to Madness live spielen. Und so, warum? Er sagt, ah, weil der ist geil. Ja, okay. Und dann haben wir den ins Live-Programm genommen. Die letzten zwei Shows, die der Peter Hirsch für uns gesungen hat, war der Bob ist auch wieder am Start und hat es miterlebt und hat gesagt, ja, Moment mal, aber wenn wir wieder mit mir auf die Bühne gehen, dann möchte ich den Song auch spielen. Dann hat sich's aber irgendwie, weil wir kürzere Programme dann spielen mussten, erst vor zwei Shows ergeben, also dass der Bob es seine Premiere mit dem Song hatte live und der kam live unfassbar gut an. Warum auch immer, man weiß sowas als Band nicht, stehen die Leute da und haben mitgewippt, die Hände hochgerissen und mitgesungen. Irgendwas scheint an diesem Song die Leute mitzunehmen und natürlich bleibt der jetzt in Zukunft auch im Programm. Und bei dem Song, also die Gitarre hat der Aki geschrieben, weil er auch mal so eine schiebende, ruhigere Nummer, oh, das habe ich jetzt aber echt ungeschickt formuliert, eine ruhige Nummer schieben. Er wollte mal eine ruhige Nummer schieben.
Ah, okay. Sonst ist er die Typ für Hardcore, ja? Oder?
Ja, genau, also der wollte einfach mal so einen Song schreiben, der so ein bisschen so im unteren Tempobereich, aber nach vorne drückt. Und der Bobbes hat da textlich dann dazu Edgar Allan Poe, von dem war er inspiriert. Und frag mich jetzt nicht, wie das auf Französisch heißt. Das kommt in dem Text auch vor.
Ja.
Haben wir dann auch als Link dazu geschrieben, dass das von Edgar Allan Poe inspiriert wurde. Und letztendlich geht diese ganze Geschichte von Welcome to Madness um eine Story von Edgar Allan Poe. Also das sind nicht seine Wörter, aber die Geschichte ist sozusagen in den Song gepackt worden.
Sehr schön. Also ich mag den Song auch sehr gerne. Also ruhige Nummer
Ja.
schieben ist gut.
Ja, gell? Ja.
Perfekter Untertitel für diese Folge. Eine ruhige Nummer
Ja.
schieben.
Ja.
Oder da wollte der Aki mal eine ruhige Nummer schieben.
Ja, genau.
Auf dass er uns hassen wird, wenn er es hören sollte, ne?
Ja, also mich auf jeden Fall, dich weniger.
Naja, wenn ich das als Untertitel verwende, aber egal.
Ja.
So, und damit sind wir beim letzten Album angekommen, beim aktuellsten Werk, bei Resurrection. Und mein persönlicher Favorit ist Song Nummer 3, Red Heavens.
Heavens, ja. Da sind wir uns schon wieder einig.
Na gut, ne?
Also es ist auch mein absoluter Lieblingssong. Nicht nur vom Spielen her. Man hat als Gitarrist ja auch oft Songs, die man sehr gerne spielt. Also nicht, weil man den Song mag, sondern weil es bestimmte Abläufe hat oder bestimmte Techniken erfordert, die einfach Spaß machen zu spielen. Und da geht es mir zum Beispiel bei dem Solo-Part von Red Heavens so. Ich liebe es, dieses Solo zu spielen, weil da kann ich dermaßen mit den Fingern Töne formen, völlig übertrieben. Also ich kann da von der Spieltechnik völlig überzogen in die Saiten reingreifen, weil es macht einfach Spaß. Ganz abgesehen davon, dass ich die Melodie von dem Solo als sehr gelungen empfinde und ich diese Stimmung von Red Heavens, ja, eben diese Darkness, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, da einfach bis ins Exzess ausgelebt hat, finde ich, ja. Also in dem Song passiert auch alles anders, als man es irgendwie erwartet, ne? Also ist dir vielleicht auch aufgefallen, aus diesem Strophen-Refrain-Muster sind wir völlig weg, indem
Ja.
nach dem ersten Refrain was ganz anderes kommt als die Strophe und direkt in einen Soloteil übergeht. Und ich liebe sowas. Ich liebe es mal raus aus der Norm zu gehen. Und wenn es dann auch musikalisch noch funktioniert, also wenn es dann Sinn macht und nicht einfach erzwungen klingt, ach, da geht mir einer ab dabei, ja.
Kann ich voll und ganz verstehen. Ich fand den Song auch großartig und er verbreitet ja auch so ein gewisses orientalisches Flair. Oder findest du nicht?
Doch, doch. Also das ist tatsächlich Absicht. Als ich die Idee für dieses Intro hatte, also der Song an sich ist aus einem Intro entstanden. Da habe ich das gleich gespürt, diese Melodie, das hat so ein bisschen was Orientalisches. Und habe dann auch nach einem Effekt gesucht, wo das ein bisschen untermalt. Und bin dann praktisch aus diesem Intro raus in diesen Intro-Riff gekommen und habe versucht, praktisch diese Stimmung irgendwie beizubehalten. Ja, und ich glaube, das ist mir gelungen. Also diese Aussage habe ich jetzt tatsächlich schon sehr oft gehört, mit diesem orientalischen Touch in diesem Song. Ohne dass da jetzt orientalische Instrumente drin zu hören sind.
Das stimmt wohl. Ja. Kennst du die aktuelle Platte von Brainstorm? Die gehen ja auch gerne mal in derartige Richtungen.
Ja, tatsächlich. Ich bin auch erschrocken. Vor 4, 5 Wochen kam ja eine ihrer Single-Veröffentlichungen raus, wo eben dem Video auch da dieses Thema mit der Orientalik sehr ausgelebt wird. Und ich, ach du grüne Neune. Ich meine, das ist, also mehr Zufall geht ja schon gar nicht, dass wir auch noch beim gleichen Label sind, ne? Und wir von der Verortung, wie es auf Deutsch heißt, auch noch aus der gleichen Ecke kommt, ne? Also die Jungs von Brainstorm wohnen 40 Kilometer von mir hier weg.
Okay.
Da könnten wir ja fast meinen, wir hätten uns abgesprochen, ja.
Nö, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe es mir hier so bei meinen Notizen halt aufgeschrieben, dass es so einen gewissen Brainstorm-Appeal hat, weil Brainstorm haben ja auch vor über 20 Jahren schon mal auf dem Album Soul Temptation derartige Klangwelten ein bisschen ausprobiert. Also das ist jetzt ja kein, ich glaube auf dem neuen Album ist es bei exakt 2 Stücken und die sind dann noch beide als Single ausgekoppelt worden, aber es ist ja nicht so, dass das ganze Album so klingen würde.
Nee, also, nee, aber übrigens ein sehr starkes Album mal wieder.
Ja, die Rattenplage, die ist in der Tat sehr stark geworden.
Ja, also das Cover ist außerordentlich gut. Die Songs sind stark, wie immer. Ich meine, Brainstorm hat noch nie irgendwie einen Quatsch veröffentlicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen, irgendwie ist da nochmal so ein Schwung drin gegenüber der letzten Platte. Also für mich würde ich sagen, hat sich Brainstorm ein Stück neu erfunden und verbessert noch tatsächlich.
Und das nach weit über 30 Jahren. Ne? Brainstorm gibt es ja, wenn ich mich nicht völlig irre, seit 89, also in ihrer Urform.
Ja, tatsächlich. Ich kenne übrigens auch alle Ursänger.
okay.
Da gab es ja auch verschiedenste. Wenn mich nicht alles täuscht, war 89 ja das erste Demo auf dem Markt. Gell?
Also auf ihrem Schlagzeug stand Metal Established 1989, als ich sie letztens im Turok in Essen gesehen habe. Also von daher, ja 89.
Ich glaube, Stefan Fronk war, glaube ich, der erste Sänger, wo auf den Demos zu hören war.
Ja. Da bin ich raus. Das weiß ich in der Tat jetzt spontan nicht.
Ja, aber ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Aber tatsächlich eine Band, die es schon sehr lange gibt, ja.
Auf jeden Fall. Ja, Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute hierfür genommen hast.
Ja, Markus, ich habe dir zu danken.
Sehr gerne, jederzeit wieder. Und wir sind leider auch fast am Ende schon angekommen, aber natürlich darfst du auch gerne nochmal 1 bis 2 Songs für die Podcast-Playlist wieder vorschlagen. Vielleicht ist es jetzt ja einfach und du nimmst Brainstorm und Sakrosankt, mit denen ihr, glaube ich, morgen spielt oder so.
Ja, gerne. Ja, die CD, boah. Wo habe ich denn die CD von Sakrosankt? Moment, ich muss die CD holen, weil das darf ich dann nicht dir überlassen.
Aber ich wüsste, was ich nehmen würde.
Von Sakrosankt?
Ja.
Welchen?
Ich würde Track Nummer 4 nehmen, Coming of the Scorpion.
Coming of the Scorpions, ja. Ich hänge ein bisschen bei Avenging Angel, den mag ich sehr.
Mhm.
Okay, na, bevor wir uns streiten, ich mag Coming of the Scorpion auch. Dann nimm den gerne.
Alles klar.
Und Brainstorm, da ist freie Entscheidung. Da kann ich kein Stück irgendwie hervorheben. Die finde ich alle geil.
Wir können ja dann einfach als Kompromiss Garuda nehmen, weil das ein Zirkelschluss zu Red Heavens wäre, so quasi.
Ja, ja, das ist eine sehr gute Idee.
Ja, wunderbar. Dann haben wir ja 5-mal Songs in die Podcast-Playlist gepackt. Und du kennst das noch vom letzten Mal. Das letzte Wort gehört dem Gast. Vielen Dank, dass du hier dabei warst. Und ja, wir können das nach meinem Ermessen gerne auch mal wiederholen in naher Zukunft oder in nicht ganz so naher Zukunft. Auf jeden Fall bist du hier jederzeit sehr gerne gesehen. Gehört wohl eher, ne? Gesehen wäre falsch.
Ja, aber das würde ich da tatsächlich mal anregen. Mach doch das mal mit Bild. Ich glaube, dass es die Leute auch cool finden, wenn da auch noch die Leute, denen ihre Hackfressen zu sehen sind.
Aber ich möchte meine aber nicht immer allen zeigen.
Ja, dann ziehst so eine Maske auf, weißt du, wie die.
Ach so, wie Slipknot.
Gerade modern ist Ghost oder sowas, ja. Ja, es war auch beim zweiten Mal eine Freude, mit dir das Interview zu machen. Das ist sehr angenehm mit dir. Gute Fragen, sehr angenehme Stimmung, die du verbreitest. Und an die Leute, die das jetzt hören werden, ich weiß nicht genau, wann die Folge ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich ist dann schon unser CD-Release vorbei. Und
ja,
aber ihr dürft die CDs dennoch kaufen gehen. Auch wenn die nicht mehr ganz druckfrisch ist dann. Weil die wird nicht schlecht, wenn die im Regal liegt. Die hält sich. Also auch wenn das jetzt irgendwie 3-4 Wochen her ist, dass die CD released wurde, die kann man immer noch kaufen. Und sogar die Vinyl geht nicht kaputt, die kann man immer noch kaufen. Und die lohnt sich tatsächlich meiner Meinung nach nochmal extra, weil dem Innenleben hat sich noch ein bisschen was verbessert und gegenüber der CD. Und es ist eine Limited Edition Splatter, eine schwarz-graue Splatter-Vinyl innen drin. Also nochmal eine kleine Rarität oder Sammlerstück. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute in Zukunft, das ist jetzt kein Black and Damned Werbepart, sondern ich würde mich freuen, wenn die Leute wieder mehr auf Konzerte gehen würden. Weil die Szene ist gerade echt ein bisschen am Sterben, weil die Menschen nicht mehr auf Konzerte gehen. Oder zu wenig Menschen auf Konzerte gehen. Und wir müssen dieses verdammte Metal-Ding am Leben halten. Und das können wir nur am Leben halten, wenn die Leute wieder fortgehen, Bands unterstützen und ein bisschen Spaß am Leben haben.
Das ist so. Und mein Segen hast du auf jeden Fall. Ich gehe auch sehr gerne auf Konzerte und würde auch jeden da draußen animieren zu sagen, Leute, es gibt nichts Geileres, als ein Live-Konzert zu erleben.
Jawohl. Genau.
Vielen Dank, Michael, und hoffentlich bis demnächst. Ciao.
Ja, bis neulich dann. Ciao.